B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Ja, Sven, hallo.
Ja, ich bin's. Ich schon mal wieder, schön dich zu sehen. Ist ja eine Menge los hier, ne?
Ja.
Oder?
Boah, so, gut, dass wir endlich wieder eine Sendung haben. Mein Zettel ist so voll und wir werden die Hälfte davon schaffen.
Ja.
Und die andere Hälfte ist komplett überholt durch die Ereignisse.
Ja, du hast gesagt, Orchideenfunde im Ahrtal,
genau.
Oder so. Und was wolltest du noch machen? Eine Hundeschau, oder? Dann ganz aufregende Dinge passiert.
Ja, ja, ja. Also dieser Orchideenfund, ich denke, dem sollte man eine ganze Sendung widmen.
Ja. Ja.
Aber lass uns vorher noch ein Kessel Buntes machen, bevor wir zu den entscheidenden Themen kommen. Über Politik muss man ja wahrscheinlich wenig sagen, weil da passiert ja quasi gar nichts im Moment.
Nee, wüsste ich auch nicht. Also ich habe so, irgendjemand behauptete, was im Vorbeigehen da wäre was, aber ich verfolge das nicht mehr.
Nein,
mach
das
mal
lohnt
die,
auch nicht.
Die bunten Dinge, ja. Hast du was Buntes?
Ja, das Bunteste überhaupt, das Glück.
Oh, wiederentdeckt worden.
Ja, Deutschland ist auf Glückskurs, habe ich jetzt gelesen.
Auch herrlich. Ja, wie schön. Alle glücklich.
Ja, sehr unterschiedlich glücklich. Also zum Beispiel die Leute in Hamburg, das sollte dich ja betreffen, weil du ja da auch überwiegend wohnst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mhm.
Jetzt wird mir einfach klar, warum du immer so super aussiehst und so glücklich bist, während ich ja hier so in der Peripherie des Glücks-Epizentrums lebe.
Ja, ich sag ja immer, zieh mit zu mir in den Norden.
Ja.
Ist das so? Sind wir ganz die Glücklichsten?
Ja.
Ja.
Und Kassel.
Kassel? Der Kasseler, heißt das so? Der Kasselaner, ne? Ja. Das ist aber hart, Kassel. Das wundert mich. Die sind glücklich. Wie macht man das denn? Zu den Definitionen.
Da müssen wir mal jemanden interviewen. Wir möchten diesem Landstrich ja nicht generell irgendwie was antun, aber.
Nein, im Gegenteil. Ich finde das, ich wüsste nicht, dass ich da anders als auf der Autobahn mal gewesen wäre, aber das ist doch ein Ausdruck von Demut, oder?
Auf jeden Fall.
Wenn man in Kassel wohnt oder Braunschweig und sagt, ich bin der glücklichste Mensch der Erde. Das ist doch was.
Was ja, ich ja bemerkenswert, darf ich was Philosophisches dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Also zum einen finde ich das interessant, dass Glück endlich messbar geworden ist.
Mhm.
Dass es da ein Komparativ gibt. Also ich dachte, man ist glücklich oder unglücklich, aber dass man glücklich, so dass man 7,9 glücklich, heute bin ich 8,3 glücklich, dass das so steigerbar ist, finde ich schon mal gut.
Mhm.
Dass es auch vergleichbar ist, finde ich super.
Mhm.
Und weißt du, wer der Sponsor dieser Studie ist?
Mhm.
Die Süddeutsche Klassenlotterie.
Ach, die fragen nur ihre Gewinner, oder?
Genau. Und das finde ich interessant, weil es halt zwei Glücksbegriffe miteinander verschränkt. Also das eine ist das Glück, das irgendwie aus einer Innigkeit der glückenden Lebensverhältnisse herrührt.
Mhm.
Und dann gibt es das Glück als Fortuna, das als Zufall über den Menschen etwas ausgießt aus dem Glücksrad oder aus dem Füllhorn und andere einfach benachteiligt. Und ich finde diese Verschränkung von politischer Selbstlegitimation, Deutschland ist glücklich und dem Zufallsprinzip, finde ich schon gut. Also ich bin auch sowieso dafür, wir sollten Lose der Klassenlotterie als Sozialhilfeprogramm etablieren und können damit ganz viel Geld im Bereich des Bürgergeldes sparen. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt jedem Migranten, der an der Grenze kommt, ein Los der Aktion Sorgenkind in die Hand drücken, wäre das...
Ich glaube, das heißt inzwischen nicht mehr so.
Was nein, Aktion Mensch. Heißt,
Aktion Mensch.
Aktion Mensch. Kennst du noch Walter Zabel?
Wer war das? Walter Schwaben, hier kenne ich, aber.
Ich durfte das nicht gucken als Kind, aber meine Freunde haben das immer geguckt. Das war irgendwie so eine Familie mit einem behinderten Kind und damals war man ja nicht so zart beseitet im Hinblick auf die Belange von Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich sage es jetzt mal frei von jedem Zynismus, aber mir wurde das immer erzählt, das wäre eine Comedy-Sendung mit einem lustigen Kind. Bis ich dann. Deshalb bin ich ja froh, dass das jetzt Aktion Mensch heißt.
Ja. Nicht Aktion Walter. Und wer, was hat Walter gemacht so? Walter Zahn?
Nein, ich durfte es ja nicht gucken.
Ach so.
Ich durfte ja auch Schweinchen Dick nicht gucken.
Ach so.
Und das war ja
eine Tiere. Also was hat denn das jetzt mit Aktion Mensch zu tun? Nichts, oder?
Nein, aber mit meinem Glück.
Ja.
Ja, das heißt, Medienkonsum in der frühen Kindheit macht unglücklich. Und deshalb möchte ich eine zweite Studie zitieren, nämlich die Digitalisierungsstudie der Postbank. Also ich weiß nicht, ob du die zur Kenntnis genommen hast.
Mhm.
Was würdest du schätzen? Wie viele Stunden pro Woche ist ein Teenager durchschnittlich im Internet?
Stunden pro Woche, 7 mal 24? kann ich jetzt nicht aus dem Stand.
Ist mal ernst.
Mathe Leistungskurs, 70.
Richtig. 72 Stunden pro Woche ist ein Kind durchschnittlich online, da meine Tochter vielleicht eher nur so 71. 30 Stunden online ist, dann gibt es bestimmt jetzt Kinder, die sind, lass mich das ausrechnen, 110 Stunden online. Mhm.
Aber das heißt den ganzen Tag, oder?
Also das ja, das heißt den ganzen Tag. Und deshalb sind die so glücklich.
Ja, dann kommt ja auch eine schöne Zukunft auf sie zu, weil sie ja demnächst dann den ganzen Tag wahrscheinlich 12 Stunden am Tag oder auch 24 am Tag weggeschaltet werden ins Internet.
Ja.
Wir müssen dann auch nochmal uns vornehmen für irgendwann Wort für Wort für einen Freundeskreis von 12 Leuten, weil du gerade mit Glück angefangen hast. Also das, da klingelt bei mir ja alles. Also nicht nur, wir haben ja gar keine Worte, ne, dafür. Ich finde das im Deutschen, also weil du es gerade ansprachst, wir haben das überhaupt nicht vorbereitet hier alles.
Ja.
Fortune haben wir ja eigentlich kaum, das Wort, ne?
Genau.
Im Deutschen.
Das heißt, im Lateinischen gibt es drei, Fortuna,
ja.
Beatitudo und Felicitas.
Ja, ja, ja. Und also auch die Engländer haben ja dann auch Fortune und Happiness und was man so alles zusammenschmeißen. Oder also man differenziert da sehr deutlich. Im Deutschen genau. Ist irgendwie alles Glück. Hast Glück gehabt?
Genau.
Da haben wir noch Schwein gehabt, da dachte ich gerade bei Schweinchen dick, du hast ja nicht gucken, aber das dann sagt man im Deutschen so.
Ja.
Das geht ja gerade noch. Das ist aber eigentlich was ganz, ja, also gut. Na gut.
Lass uns eine Sendung dazu.
Ja, ja, ja.
Ich habe ja auch gesagt, ich halt mache keine Vorträge mehr, jetzt habe ich wieder so ein schönes Thema, jetzt mache ich doch wieder einen, glaube ich.
Ja, ja, da freuen sich alle, glaube ich.
Ah, Mist. Man sollte sowas nie sagen. Ja, was ist noch was passiert, apropos Glück und Zufall. Ein gemeinsamer Freund von uns war gerade in Beverly Hills.
Wir haben gemeinsame Freunde in Beverly Hills.
Ja, der ist ja unterwegs. Also ich möchte den Namen jetzt nicht nennen.
Nein, aber okay. Schöne Grüße. Ja.
Genau. Mhm. Und der schickte mir ein Handyfoto von einer Skulptur, die vor dem Mr. Brainwash Museum stand und fragte mich, ob mein Onkel möglicherweise es inzwischen bis Beverly Hills geschafft hat, weil diese Skulptur aussah, als wäre sie von Erwin Hapke gefaltet. Übrigens herzliche Grüße an alle, die in Kevela waren und die Ausstellung gesehen haben. Insbesondere Glückwünsche an die, die sich etwas erworben haben aus der Sammlung Erwin Hapke, weil der Wert dieser Sachen wird jetzt steigen nach dieser Entdeckung, die ich gemacht habe. Das ist also war eine gute Investition. Ich kann wirklich nur jedem beglückwünschen. Glück gehabt, Schwein gehabt, denn es war nicht Erwin Hapke, aber Erwin Hapke ist plagiiert worden oder war ist inspirierend gewesen für Mr. Brainwash, der auch Bilder von Banksy und Andy Warhol zum Ausgangspunkt seiner Variationen macht.
Okay.
Und nach ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, dass Mr. Brainwash nur ein Künstlername ist, wie man vielleicht vermuten könnte, ja.
Ja,
und das ist, der Mann heißt in echt Thierry Getter.
Und ist nicht verwandt.
Du ahnst ja nicht, mit wem der verwandt ist.
Nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Mit David Getter, der Halbbruder von David Getter, dem Mozart des 21. Jahrhunderts, könnte man fast sagen.
Ja, Mozart des Pop. Okay.
Und Thierry Getter faltet Metall genauso wie Erwin Hapke und geht bis in die Farben hinein in das Werk meines Onkels. Finde ich ganz bemerkenswert. Also ich überlege gerade, ob ich ihn verklage.
Ja.
Oder ob ich ihn dazu bringe, irgendwie einen Erwin Hapke aufzukaufen. Und auf jeden Fall wird Erwin Hapke berühmt und ich werde steinreich.
Ja, vielleicht könntest du das kombinieren, dass du ihn erstmal zwingst, den gesamten Erwin Hapke aufzukaufen und ihn dann verklagst.
Stimmt.
Vielleicht eine ganz gute Idee.
Ich Dummerchen, komme ich wieder nicht auf solche Ideen.
Ja, kennst du mich ja als alten Strategen. Ja. Aber das ist ja eine Meldung. Also der Schwibschwager von Lady Gaga klaut irgendwie die Werke von Matthias Borchards Onkel.
Ja.
Herrlich.
Und bringt ihn in einen Kontext mit Banksy und Andy Warhol. Ich meine, ich für mich wäre natürlich Rembrandt und Van Gogh naheliegender gewesen, aber zur Not tut es halt auch Banksy und Andy Warhol.
Ja. Na ja, gut, aber der Schwibschwager kann ja auch noch mal vielleicht Van Gogh plagiieren.
Dann ja,
nächsten
sollte mal.
Nachgang. Sollte mal. Eine sehr schöne Meldung, ja.
Ja, hat mich ein bisschen aufgewühlt.
Ich freue mich, dass ich demnächst mal zu dir zum Essen kommen kann, wenn du erstmal verkauft hast und dann verklagt hast. Super Taktik. Ja.
Ich weiß schon, was es dann gibt.
Ja?
Ja, Steak à la Franck Ribéry.
Gut, was ist das denn noch?
Gewürzt mit ein paar Tropfen Diesel, dachte ich. Ja, und Cuisine, das ist ein Thema, was wir sehr vernachlässigt haben in den letzten Sendungen oder überhaupt in allen Sendungen. Aber ich finde,
ja,
die Geschmacklosigkeit als Stilprinzip ist auch in der Küche nicht zu verachten.
Wir wollten sogar mal zusammen kochen. Also es ist schön, dass dieses Gespräch völlig irgendwie aus dem Fenster eskaliert. Wollten wir nicht mal zusammen kochen?
Wir wollten auch zusammen in den Baumarkt gehen und Yoga machen.
Ja, das können wir ja nicht.
Das machen wir alles auf unserem Kanal, wenn wir erstmal diesen Töpferkurs-Kanal aufgebaut haben.
Ja, genau. Ach so, das ist gut. Ganz kurz, bevor wir dann das vergessen. Wichtiger Hinweis, wenn ihr uns unterstützt habt in der Vergangenheit oder irgendwelche Daueraufträge habt, vielen, vielen Dank, meldet euch bitte nochmal mit einer E-Mail-Adresse, weil, wie angekündigt, wir im Januar uns dann private Töpferkurse gönnen. Das wäre ganz gut, wenn wir dann die vollständige Liste haben, weil wir sie dann auch zumachen. Also wenn ihr uns zu den Unterstützern gehört, bitte nochmal eine Mail an freunde@babytalk. Sage ich jetzt dazu gar nicht.
Ich muss noch was loswerden, bevor wir ja endlich auf die Orchideen im Schwarzwald kommen. Du kennst ja mein Kato-Syndrom, dieses Ceterum censeo Sommerzeit esse delendam.
Ja.
Ja, wir haben ja wieder, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, viele Leute, das hat Bernd Zeller rausgekriegt, haben ja aus purer Gewohnheit die Uhren wieder umgestellt, obwohl das abgeschafft war mit der Zeitumstellung, einfach weil man es so gewohnt ist. Ja. Nee, aber generell ist die ja nach wie vor nicht offiziell abgeschafft, diese Zeitumstellung, aber du weißt, dass das Selbstbestimmungsgesetz inzwischen wirksam ist in Deutschland. Mhm. Und das beinhaltet ja auch die Vorstellung, dass jeder selbst bestimmen darf, wie spät es ist.
Tatsächlich.
Ja, du kannst morgens aufwachen und sagen, okay, es ist 8 Uhr oder 9 Uhr oder 10 Uhr. Du kannst auch die Jahreszeit bestimmen oder auch dein Alter damit oder auch in welchem Jahr du lebst.
Ja.
Und wenn dich dann jemand nicht in dieser Zeit anspricht oder irgendwie diskriminiert, kannst du den auch anzeigen.
Also wenn, okay, dann wusste ich nicht. Wie gesagt, ich habe nicht alles mitbekommen. Wenn das heißt, ich kann jetzt montags auch sagen, um 8, jetzt ist es erst 6.
Ja, und das ist zum Beispiel auch Mittwoch, kannst du dann auch sagen.
Oder Sonntag, jeden Tag. Also es ist immer sonntags um 10 und ich bin Gabi und habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Und wenn jemand was dagegen hat, kann ich den verklagen.
Genau.
Super.
Das ist das Selbstbestimmungsgesetz. Und ich finde, das ist endlich mal eine sinnvolle Maßnahme, weil dieses Zwingen des Menschen in so eine Art Regime der gesellschaftlich konstruierten Gleichzeitigkeit ist ein großes Verbrechen gegen die Menschheit.
Ja, genau. Jeder hat das Recht auf seine eigene Zeit.
Ja.
Da müssen wir auch für den Aphorismenband noch mal ein bisschen schleifen und dann da reinschreiben oder so.
Ja.
Ja, jetzt wolltest du die Orchideenfunde im Schwarzwald noch machen? Da haben wir sonst nichts zu besprechen, oder?
Das, ich weiß nicht. Ich wollte ja das ehrlich gesagt gar nicht machen, sondern ich wollte ja über die Trump-Wahl und über die Auflösung der Ampel sprechen. Orchideen war ja nur ein Scherz. Ach, hast du gar nicht mitgekriegt. Die in den USA war jetzt Präsidentenwahl. Mhm. Das ist ja kaum in den Medien zum Thema geworden. Und wenn dann.
Ich habe noch nichts mitbekommen.
Hast du gar nicht mitbekommen. Da war ja dieser Biden, der sollte ja.
Ja, den weiß ich.
Wieder
ja,
Präsident werden. Und dann hat er ja sich in so einer Fernsehkampagne ja als Comedian präsentiert, aber gerade nicht als Präsident, woraufhin dann die Demokraten gesagt haben, den müssen wir ersetzen, am besten durch eine schwarze Frau, die alle Minderheiten, glaube ich, in ihrer Ethnie vereint.
Genau, diese habe ich noch mitbekommen. Die
so, und dann gab es ja diesen Gegenkandidaten, diesen Mann mit der Frisur, der verurteilter Vergewaltiger und Initiator eines Staatsstreiches war. Mhm. Und der hat ja jetzt, sagen wir mal, ganz überraschend gewonnen. Wobei ich auch erklären kann, woran es liegt. Also es fragen sich alle, wie konnte der überhaupt gewinnen?
Und du weißt das.
Ich dachte,
das wäre eine Comedy. Jetzt verstehe ich, dass das tatsächlich Nachrichten waren.
Nee, das waren Nachrichten. Nein, das war nicht diese Show.
Okay.
Soll ich dir erklären, warum der gewonnen hat?
Ja.
Und dann erkläre ich dir, würde ich mein Verhältnis zu ihm auch ein bisschen auflegen. Es ist ein bisschen so eine Seelenstriptease-Folge heute von uns beiden, wo ich mich...
Von uns beiden war es noch nicht, aber...
Du bist ja sowieso, aber ich bin ja immer so ein bisschen diskreter, was mein Innerstes angeht, aber heute würde ich mal wirklich mich ganz berührbar und nackt zeigen. Mhm. Aber, also weshalb hat dieser FSK Trump gewonnen?
18. Ja.
Das ist ja eigentlich nicht zu erklären. Also der ist ja weder menschlich noch politisch geeignet, irgendwie so ein höheres Staatsamt zu übernehmen. Mhm. Und der Grund dafür, dass er jetzt gewonnen hat, ist ganz einfach, das liegt an einem Webfehler in der amerikanischen Verfassung. Da musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Die hat nämlich ein großes Defizit, diese Verfassung, nämlich sie ermächtigt das amerikanische Volk, diesen Präsidenten zu wählen und nicht die deutschen Journalisten.
Ah, Ja, okay. Ja, verstehe. Dann wäre das nicht passiert, aber.
Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man da Hinz und Kunz und jedermann wählen lässt, dass dann sowas dabei rauskommt.
Aber du willst jetzt keinen Vorwurf an die amerikanischen Gründerväter daraus entwickeln, dass sie die Journalisten, die deutschen Journalisten nicht haben kommen sehen. Das war 1770 oder so. Das konnten die nicht wissen. Gut, nur dass das klar ist.
Aber man kann diese Verfassung ja auch zeitgemäßer gestalten und modernisieren.
Einfach Klaus Kleber den Präsidenten bestimmen lassen, alle 4 Jahre.
Ja.
Das würde auch
zum Beispiel
erhebliche Kosten einsparen, wenn die nicht mehr wählen dürften.
Weil Journalismus, das habe ich auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, ist ja nicht darüber berichten, was der Fall ist, sondern durch den Bericht die Dinge schaffen, die dann Faktum werden.
Mhm. Sagen, was sein müsste.
Sagen, was sein sollte, genau. Ja.
Ja. Okay, aber der hat jetzt gewonnen. Hat das irgendwelche Folgen für uns?
Also ich will ja, für mich, ich habe geweint.
Ja.
Ich hab ein paar Freudentränen vergossen, weil ich weiß, ich habe ein sehr intimes Verhältnis zu ihm. Ich träume ja häufiger auch von ihm. Ich habe es, glaube ich, in der Sendung schon mal erzählt, aber vielleicht auch nicht.
Ich hoffe nicht. Und ich hoffe, du tust es auch jetzt nicht. Doch, mach mal.
Nee, dann lass ich. Dann erzähle ich meinen Traum vom Papst.
Nein, erzähl.
Ich bin so zartes Pflänzchen. Jetzt öffne ich mich so ein bisschen und strecke so ein kleines Ästchen.
Ja, ganz ich möchte so ein grünes. Das wirklich wahnsinnig gerne hören. Ich war nur gerade erschrocken.
Aber du willst das überhaupt nicht hören. Das sind ja nicht die Bohne. Du tust jetzt nur so, weil du weißt, dass unsere Zuschauer sich interessieren.
Ja, genau. Bitte, Matthias, lass dich jetzt nicht von mir davon abhalten, weil ich nicht von Trump...
Jetzt wollte ich mal so ein bisschen so die Fassade der Kunstfigur fallen lassen.
Ja.
Ja. Also pass auf, ich träume, ich übernachte, ich bin in Washington und übernachte im Weißen Haus.
Mhm.
Und im Oval Office steht ein großes Bett und neben mir liegt Donald Trump im Herrenunterhemd, also in der Sportjacke der Firma Schießer.
Ja.
Ich lege so meinen Arm um ihn, er schnarcht und ich wache auf. Und er wacht dann auch auf und sagt, guten Morgen, Matthias. Und dann sage ich, guten Morgen, Papa Trump. Und das war einer der schönsten, ich bin glücklich aufgewacht. Ich war erfüllt von Glück und Innigkeit.
Mhm.
Soll ich dir noch meinen Papsttraum erzählen?
Ja, während ich mal kurz ein paar Therapeutennummern für dich aufgreife.
Der Papsttraum, der ist noch besser, pass auf. Ich bin beim Kaufland.
Ich dachte im Vatikan, im Schlafzimmer.
Nein. Und
Papa
weiß ich, irgendwas. Und dann steht, ja, pass auf, und dann ist so ein Wühltisch mit Damenunterwäsche. Und da steht der Papst und sortiert die wieder neu, weil der total zerpflückt ist und bringt, faltet die zusammen und schiebt die so hintereinander, dass das wieder auch schön ordentlich aussieht.
Mhm.
Und dann kommt eine muslimische Verkäuferin und ich sage dann, sagen Sie mal, ist das der Papst, der gerade die Damenunterwäsche sortiert? Ja, das ist der Herr Bergoglio, der arbeitet seit gestern hier.
Okay.
Und wenn ich den nur selber interpretieren darf, also wir haben jetzt sozusagen...
Einer muss das ja machen, ja.
Ja, man merkt einfach, der Papst ist vor die Hunde gekommen, die katholische Sexualmoral ist an die Grenzen geraten, nämlich er ist selber dem Ökonomismus verfallen. Also die Marktgesetzmäßigkeiten, er trägt seinen Glauben, verramscht sozusagen die Kirche. Und als Auskunftsinstanz kommt mir eine andersgläubige Person zu Hilfe, die den Niedergang des Christentums nur noch besiegelt. Also das wäre meine Deutung.
Ja, ich deute das so, dass du auch intellektuell anspruchsvoll träumst.
Selbstverständlich. Ich denke auch, für solche Träume sollte man mindestens einen Nobelpreis bekommen.
Ja, da reklamierst du ja schon einige. Auch diesen jetzt sicherlich. Gibt's das?
Ja.
Ein Traum-Nobelpreis? Nee, Literatur wäre es dann, ne?
Ja, mindestens.
Ja, ja, ja.
Oder Frieden.
Naja, Frieden und Naturwissenschaft und hast du ja schon angemeldet.
Darf ich noch eine kleine Bewerbung abgeben für den medizinischen Nobelpreis? Ich habe noch 3 große Mythen, die ich wissenschaftlich entlarven möchte. Ganz kurz, es geht wirklich schnell.
Mhm.
Ich wiederhole mich auch gerne. Also erstens, Zahnstein schützt nicht vor Karies.
Mhm. Rauchen schützt
Hypochondrie nicht vor Krankheit und Paranoia nicht vor Verfolgung. Das wollte ich nochmal klarstellen. Aber jetzt können wir gerne über die amerikanische Wahl sprechen, denn ich hatte Schadenfreude. Ich weiß nicht, du bist ja so ein bisschen skeptischer. Mich hat das gefreut, dass sozusagen die Agenda der Globalisten nicht bruchlos weitergeht, sondern dass es da eine Art unkalkulierbares Moment gibt, was nicht heißt, dass es gut für uns ist. Also ich würde das jetzt nicht naiv in Hoffnung übersetzen, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass Geschichte nicht nur allein nach den Plänen einzelner Akteure geht, sondern dass es auch widerstrebende Akteursgruppen gibt, die zumindest für Überraschungen führen, die auch so eine Art kommunikative Desorganisation in der Welt verstreuen. Also ich habe schon gemerkt, dass die deutschen Journalisten, die ja leider nicht wählen durften, ein bisschen sich sortieren mussten, um das medial zu verstoffwechseln, was da passiert ist in den USA. Und das hat mir Freude bereitet. Da hatte ich Spaß. Mhm. Ich weiß, dass du das ganz kritisch und anders siehst, aber diesen Moment würde ich mir gerne gönnen.
Ja, dann sollte ich das gar nicht kommentieren.
Doch.
Nö, das kann man. Ich würde gerne deiner Begeisterung weiter folgen. Also es gibt, das können wir jetzt mal so wegpiepen dann für alle. Es gibt jetzt schon auch die Ansicht, dass eben auf dem Wahlzettel nur der tiefe Staat steht mit zwei Namen. Daher ist das sicherlich ganz amüsant, dass jetzt alle denken, guck mal, was du gerade beschrieben hast. Es gibt dann so doch irgendwie, es läuft dann doch nicht alles nach Plan für die, ne, für die Tech Brothers da und so. Und für die, da kommt jetzt wieder, wie beim letzten Mal, das Remake von dem orangenen Mann. Das zeigt ja, dass es doch noch Demokratie und so, ne? Also dass das Volk da.
Sei nicht traurig. Jetzt haben wir auch gerade. Kann man denn an nichts mehr glauben?
Nein, aber
Papa Trump, der macht doch alles wieder heil.
Ja, Papa Trump macht alles wieder heil. Gut, also der ist jetzt jedenfalls im Amt. Was hat das für Folgen? Also ich verstehe.
Ja, es wird für Deutschland wird es schlimm. Also für Amerika ist es gut. Mhm. Das ist ja das, was viele Trump-Fans jetzt wiederum auch nicht wissen.
Die deutschen Trump-Fans.
Die deutschen Trump-Fans, ja. Das auch der zweite Webfehler der amerikanischen Verfassung, dass dort nur der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wird und nicht der Bundeskanzler von Deutschland. Also Trump ist damit nicht maßgeblich verantwortlich für das Wohl und Wehe der deutschen Nation oder des deutschen Volkes. Also das,
ja, doch schon.
Deshalb finde ich die Überhöhung jetzt ein bisschen problematisch. Es kann durchaus sein, dass unser Leben schlechter wird, dadurch, dass Trump Präsident ist.
Aber wir sind doch der 51. Bundesstaat, das habe ich richtig verstanden.
Ja, also nein, wir sind nur, wir sind ein souveräner Staat.
Nur, dass wir nicht Englisch sprechen und dass wir halt Amerikaner dritter Klasse sind. Es gibt ja die erste Klasse und zweite Klasse in den USA und uns. Dachte ich. Also ich dachte schon, er ist jetzt auch unser Präsident.
Ach so. Ach so, ja, das gibt mir dann wieder Hoffnung.
Ja, als Amerikaner dritter Klasse bist du natürlich.
Also besser amerikanischer dritter Klasse als deutscher erster Klasse.
Ja, aber dann wird ja jetzt auch der Gürtel enger geschnallt für dich. Nein, im Ernst, also was, du hast recht, die Deutschen schätzen das, die deutschen Trump-Fans denken, jetzt wird irgendwas gut. Ich bin da nicht so sicher. Also was hätten wir unter Kamala, die so herrlich herzhaft lacht, bekommen und was bekommen wir
Joy
jetzt?
Joy hätten wir bekommen, Joy.
Ja, Joy unter Bomben und jetzt, dann mach doch mal eine Prognose. Was macht denn jetzt unser Freund?
Also sagen wir mal, wenn wir es mal ein bisschen positiv sehen. Es gibt ja noch ein zweites Ereignis, dass eine zweite Orchideensorte in Schwarzwald gefunden wurde, nämlich die Auflösung der Ampel, die wir dann in dem Zusammenhang diskutieren können. Man könnte fragen, wie das so ist, so wie mit Covid und oder der Impfung und Krankheiten. Ist es in einem zeitlichen Zusammenhang oder ist es sogar in einem ursächlichen Zusammenhang? Was ich mir davon versprechen könnte, ist, dass eine bestimmte Engführung des Meinungskorridors sich jetzt ein bisschen entspannen könnte. Ob das was Gutes ist oder nicht, also ob man dann sagt, na, jetzt habt ihr wenigstens die Meinungsfreiheit, wir ändern zwar nichts, aber ihr dürft sagen, was ihr wollt, das könnte passieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Globalismus zugunsten des Souveränismus ein bisschen runtergefahren wird, dass also sowas wie nationale Souveränität eine größere Rolle spielt. Dass die Hauptnarrative des Globalismus, Gesundheit, Klima, Gender, jetzt ersetzt werden durch andere Narrative. Und allein das wäre mir schon ein Gewinn, wenn ich mir diesen ganzen Scheiß nicht immer anhören muss. Wenn ich mir jetzt mal wieder einen neuen Scheiß anhören darf. Das ist so wie die Bravo-Hits 97. Wenn man die mal durchgehört hat, dann möchte man die Bravo-Hits 98 hören.
Ja, okay, also das ist das Positive.
Und ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise so Akteure wie Orban oder Fico ein bisschen mehr Gewicht bekommen in der EU und auch das fände ich nicht verkehrt.
Ja, da kann ich dir folgen. Also wir kriegen jetzt mal ein bisschen neue Themen und rollen die bisherigen Themen etwas weg. Ich weiß nicht, ob das zu mehr, ob das zu weniger Spaltung führt und mehr Frieden, keine Ahnung, weil jetzt die.
Aber was wäre, wenn der Krieg gegen Russland jetzt enden würde? Wäre das denn so schlimm? Nein, also ich habe ja das Gefühl, dass die Bundesregierung das schon befürchtet. Also, es wurde ja auch schon von einigen maßgeblichen Politikern gesagt, das wäre ein Problem, wenn wir jetzt Frieden bekämen.
Mhm. Was hatten wir ja auch schon mal besprochen, das trifft halt auch zu, bis zu einem gewissen Grad, weil das Lithium die Russen sich gerade noch endgültig beschaffen. Aber gut, dann kaufen wir das halt bei den Russen. Das ist ja dann auch nicht so schlimm. Und dass wir alle Frieden wollen, bis auf Klingbeil und ich weiß nicht, wer noch.
Aber jetzt du. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nochmal meinen Optimismus ein bisschen nehmen.
Ich verstehe ja deinen Optimismus. Also neue Themen, auch den. Aber du hast ja gerade selbst angedeutet, dass vielleicht die Erleichterung der Deutschen über diesen Machtwechsel oder Präsidentenwechsel, das ist halt im Moment auf so einer emotionalen Ebene. Also wir freuen uns jetzt, dass zumindest vielleicht ein bisschen mehr Meinungsfreiheit in den USA möglich ist. Das heißt ja noch nicht, dass sie hier möglich ist. Und dass wir ein bisschen mehr wieder auf Tradition, ich glaube, der Herr Vance hat es auch mal irgendwie benannt, oder? Die postliberale Rechte ist das ja. Er hat das ja selbst so genannt, was Trump darstellt. Sicherlich ein Vorzeichen auch für das, was dann auf uns zukommt nach der Ampel. Ich glaube nur, das ist ja doch ein bisschen früh heute. Ich habe das doch ein bisschen verfolgt, gebe ich zu, aber dass man so mit Fragezeichen, was heißt denn das sonst noch so? Also die Uschi, ne, in Brüssel hat ja schon auch festgestellt in Richtung Trump, also er soll sich jetzt doch bitte herzlichen Glückwunsch, benehmen Sie sich, es hängen Millionen Arbeitsplätze in der EU an einer gedeihlichen Zusammenarbeit von Europa und den USA und das sehe ich jetzt gerade bei Trump nicht. Ich weiß, das ist nicht so dein Thema, also diese
ganzen... Du meinst, dass der Trump, dass nur weil Trump Präsident wird, möglicherweise die europäische Industrie den Bach runtergehen könnte? Du willst sowas befürchten?
Das schaffen wir ja auch selbst.
Eben, da wüsste ich jetzt nicht, was Trump dem noch...
Da brauchen wir ja keine Hilfe.
Eben.
Aber der könnte ja dann nochmal sozusagen so ein Booster sein für diesen Niedergang, oder?
Also ich weiß, kann man nicht ausschließen.
Ja. Du bist der Wirtschaftswissenschaftler, nicht ich.
Nobelpreisträger in Ökonomie. Obwohl, du hast 3 Semester BWL studiert. Also es ist
ja, nee, 30, glaube ich. Also. Langsam, aber es ist nichts geworden.
Ich habe es ja nicht mit den Nullen.
Nee, aber weil du das ja kannst, dann wäre ja meine Frage, also diese, ich sehe da so eine Doppelzollzange, das ist übrigens nichts aus dem Handwerk, dass ich denke, wenn der Trumpy das jetzt ernst meint, hat ja die deutsche Industrie auch eingeladen, umzuziehen in die USA, weil er ja alles, was von uns kommt, mit hohen Zöllen belegen möchte. Mhm. Soweit ich weiß, exportieren wir vor allem so Chemie und Autos und Pharma.
Mhm.
Und das mit 80% Zoll belegt, das wäre ja dann doch ein Exporthindernis für den Exportweltmeister Deutschland.
Das ist ein disruptives Ereignis, das der Wirtschaft Aufgaben stellt, die sie durch geschicktes Management so löst, dass es wirtschaftlichen Wohlstand bringt.
Richtig, deswegen brauchen wir auch
keine Industrie. Das ist ja so wie mit VW, die sind ja auch wegen ihres Missmanagements jetzt pleite. In einer ökonomischen Situation, dass sie Standorte schließen müssen.
Ja, das wird jetzt besser durch die Zölle?
Wird jetzt besser durch, weil jetzt sozusagen diese Energie- und Ökodisruption in Richtung E-Mobilität durch die Zolldisruption gewissermaßen geheilt wird.
Ah.
Das ist ja so wie mit Zahnstand und Karies, Paranoia und Verfolgung und Kuchenbier und Krankheit.
Ja, ich kann ja schon folgen. Das klingt so ein bisschen wie meine Dozenten damals in BWL.
Siehst du?
Alles einen Höllensinn. Gut, aber das heißt, es ist schon mal hilfreich, dass es diese hohen Zölle demnächst gibt für unsere Exporte.
Ja.
Weil es dann die Kreativität der deutschen Unternehmer anfacht. Wir brauchen dann auch keine Subventionen mehr für unsere Unternehmen.
Und wir haben ja Geld, weil wir die vielen, vielen Milliarden für die Ukraine jetzt wieder in die eigene Wirtschaft stecken können, weil wir möglicherweise auch die Migrationskosten senken können durch die Lose der Aktion Mensch.
Ah ja, das hatte ich vergessen.
Das Geld können wir in die Wirtschaft pumpen und die lassen wir dann auch ein bisschen von alleine und nehmen sie nicht planwirtschaftlich an die Kette.
Mhm. Also insofern ist es auch gut und logisch, dass man sagt, diese Zollzange, von der ich gerade sprach, Zange hat ja so 2 Finger, die wirkt ja auch gegen die Chinesen, du erinnerst dich. Ich mache jetzt mal einen ganz weiten Umweg. Also die Chinesen trifft das auch. Trump möchte auch denen dann 80% Zoll aufdrücken für ihre ganzen Exporte und vor allem ihre doofen Autos. Das heißt dann, die Chinesen exportieren zu uns. Richtig?
Ja.
Gut.
Ist ja attraktiver für die, weil da sind, glaube ich, nur 20% Zoll drauf, oder?
Ja, weiß ich nicht. Wir können das ja auch. Ja, wenn dann nur 20% Zoll, dann können wir uns also alle ein relativ günstiges chinesisches E-Auto kaufen. Das ist aber ja wiederum nicht gut für die Industrie. wie du gerade beschrieben hast.
Nein, unsere Industrie ist ja in China.
Ach so, verstehe. Also das heißt, gibt dann gar keine Strafzölle auf unsere chinesischen Autos. Ich wollte nur, ich war naiv, hatte ich gedacht, das ist eine gefährliche Situation. Wenn man den Export unterbindet, unseren Export, und gleichzeitig den chinesischen Anbieter auch unterbindet in den USA und dann zwingend nach Europa zu exportieren, das wäre ja dann das Ende unserer gesamten Industrie.
Und was wäre daran so schlimm?
Vielleicht, wenn man gerne auf dem
Bauernhof ist. Wir waren ja Export-Kreisligameister aus Deutschland.
Ja, du merkst ja, ich bin da nicht so bewandert. Mir gefiel das.
Frag mich, ich kann dir das alles erklären.
Ja, das merke ich schon. Ja. Du wärst auch ein guter Finanz- oder Wirtschaftsminister, oder?
Ja, ich stehe nicht zur Verfügung, habe ich jetzt direkt gesagt. Also die haben ja also sofort angerufen, ob ich Bundeskanzler mache oder Finanzminister. Nee, mache ich nicht.
Ach, verstehe.
Ja, aber das ist schon bemerkenswert, also wie die jetzt hin und her springen.
Der Habeck will ja auch. Also Habeck will jetzt Kanzler werden und ich aber auch.
Also, du auch?
Ja, ich glaube, unsere Chancen sind gleich groß.
Nein. Ich sehe dich ein bisschen vorne, ehrlich gesagt. Ja, also nach Trump ist alles möglich.
Du brauchst so ein Armband hier. Da steht nicht Kanzler-Ära drauf.
Hast du gehört?
Ja, er hat sowas.
Ja, ich weiß.
Und Ära schreibt man mit E. Hat er gesagt. E-R-R-O-R. Kanzler-Ära.
Heißt das nicht Fehler?
Ja, doch. Das zwischen Ära und Ära und Ära ist nicht viel Platz. Ja, nee,
aber du hast jetzt einen anderen Job übernommen, habe ich gehört. Oder wolltest du zu Trump noch was sagen? Aber das können wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen, weil du hast mir noch erzählt, du bist jetzt persönlicher Berater.
Von Robert?
Von Fritze Merz.
Ja, auch das. Also von Robert und von Fritze. Das geht ja. Die wollen ja beide Kanzler werden. Da kann ich ja beiden die gleichen Tipps geben. Nee, Fritze Merz bin ich gar nicht. Da wollte ich spekulieren mit dir. Also mit Robert. Da kommen
das
wir gleich.
Das
wollte
ich ja mit dir subtil einführen, dass wir überlegen, wie er es am besten machen kann.
Ja, das ist ja eine spannende Frage. Also Robert, Beratung mache ich gleich noch, weil Robert wird noch viel, viel Freude uns machen. Bis zur Neuwahl, wann auch immer die ist, weiß man ja nicht. Hast gehört, ne? Also das sind Weihnachten nicht dazwischen, deswegen wird das nichts mit Januar. Und
ich habe mal nachgeguckt, September 25 wäre für mich ein ganz guter Termin für Neuwahl. Dann hätte ich Zeit.
Ja, September oder November oder so. Da war
25.
Das nicht dann ursprünglich sowieso so geplant?
Ja.
Also,
warum wird uns der Robert Spaß machen? Weil das war für mich, ich war schockiert. Also ich dachte, zwei so schlimme Ereignisse an einem Tag. Trump gewinnt und die Regierung bricht zusammen. Was machen wir denn als Satiriker dann, wenn dieses wunderbare Personal nicht mehr zur Verfügung steht? Und du sagst, Robert macht uns doch Spaß.
Ja, aber lass uns das mal gleich machen. Lass uns vorher über Friederike reden, was sie denn jetzt machen kann. Also Friederike will ja Kanzler werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Herr Wüst möchte das wohl nicht und Herr Günther auch nicht. Aber lassen wir mal Friederike jetzt strategisch gedacht.
Wollen wir vielleicht auch noch mal betonen, dass das die einzig konsequente und für Deutschland beste Lösung ist, weil das jemand ist, der tatsächlich unbefleckt von Lobbyinteressen und, sagen wir mal, aus dem Windschatten Merkels hervortretend wirklich einen Neuanfang für Deutschland in einer Glaubwürdigkeit zustande bringen kann, wie man sich das von keinem anderen erwarten könnte.
Ja, und auch ein bisschen mit Geld umgehen kann, ist ja auch wichtig. Also im Gegensatz zu Christian Lindner.
Das Problem ist, kriegen die über 50% oder brauchen die einen Koalitionspartner?
Ich will noch mal ganz kurz erinnern an unsere Vorhersage von 2022. Du erinnerst dich, die Sendung gibt es zwar nicht mehr, aber wir sprachen damals im Zusammenhang mit der Bundestagswahl über das, was passieren wird. Wir haben uns um ein Jahr verschätzt, weil die ein bisschen langsamer sind, die Herrschaften. Also die Idee von Merkel damals, zu sagen, die Wahl gewinnen wir sowieso nicht, weil ich dieses Land so schön abgewrackt habe und gezeigt habe, dass ich die Grundrechte und das Grundgesetz mal wegschleife, wegen dieser Pandemie. Dann zu sagen, dann setze ich da irgendeinen Clown hin, der sowieso verliert, der dann auch noch im Ahrtal lachen darf. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, das war der Herr Laschet.
Armin Laschet.
Also, sagt, der hat ja eh keine Chance. Wir haben keine Chance mit dem erst recht nicht. Dann kommen also die SPD und die Grünen dran, vielleicht mit der FDP. Die machen sowieso alles falsch, weil sie aus dem schon bestehenden Drama natürlich nichts Besseres machen können, sondern ideologisch verbrämt auch noch den Rest an die Wand fahren. Und dann, wenn das dann soweit ist, wir dachten, es wäre schon Herbst 23, es ist Herbst 24 geworden, dann holen wir den Merz aus der Kiste. Den verbrennen wir ja nicht vorher. Vorher haben wir Laschet. verfeuert. So, und dann kann doch BlackRock übernehmen. So, dann haben die Leute bis dahin vergessen, dass die CDU diesen ganzen Müll angerichtet hat und ja nicht Robert Habeck das Atom aus beschlossen hat. Was waren ja andere, ne? Also soweit waren wir doch ganz gut mit der
Prognose. Absolut. Und man kann auch sagen, Mission terminated. Also ja, aber die haben ja einiges vollbracht.
Genau, und jetzt ist aber doch die spannende Frage für uns, Friederike Berater. Sie werden es ja nicht alleine schaffen, wie du schon sagst. Also die werden dann so bei 30% rauskommen, die CDU, je nachdem, 31, 32. Braucht also dann braucht Partner. Und die entscheidende Frage ist ja, geht man jetzt auf die Resterampe Regenbogen-SED? Also, dass man sagt, wir machen das jetzt wieder mit denen, die gerade krachend aus dem Amt geflogen sind.
Auf dem Wühltisch der Parteienlandschaft.
Ja, also so bunt wie bisher. Oder, und das wäre die heute noch undenkbare Alternative, warum nicht zusammen mit der AfD? Das wäre, ist, glaube ich, eine Überlegung, die man jetzt anstellen muss als Friederike. Denn die Folge, wenn Sie jetzt sagen, wir machen weiter Regenbogen-SED, dann hast du ja bei sich weiter verschlechternden Zuständen, das hat auch mit Trump zu tun und der geopolitischen Lage, haben wir ja in 2 Jahren wieder Neuwahlen. März ist dann irgendwie...
Und bis dahin könnte die AfD ja noch wachsen.
Genau, würde ja die AfD dann wachsen auf dann zumindest irgendwie 30-40% und könnte sich dann einen kleinen Partner aus der Regenbogen-SED aussuchen. Deswegen würde ich Friederike raten, mit ganz, ganz viel gerunzelter hoher Stirn im Januar spätestens, wenn die Wahlen sind, zu entscheiden, dass wir dann doch um den Zusammenschluss und für Deutschland und für alle Menschen, die hier leben, in Demokratie und Freiheit leben wollen, nach dem Rausschmiss von Schupalla und Höcke, die CDU mit der AfD die neue Regierung bildet.
Brillant.
Oder? Weißt du, was der brillante Nebeneffekt ist? Die größten Fans der AfD, also neben uns, nein, also die größten Fans sind ja der Widerstand. Also Ken Jebsen, der frühere Ken Jebsen und Paul Brandenburg, alle werben für die AfD und wären ja dann plötzlich mit in der Regierung.
Und müssten dann sich verstricken in ein System von Kompromissen, Machbarkeiten, Sachzwängen,
ja,
würden nicht mehr den Frieden, sondern ein bisschen Frieden propagieren.
Ja, ist ja Politik, ist ja Kompromiss.
Migrationslösungen auf Quotenbasis und Rückführungsregelungen mit Abkommen mit anderen Ländern aushandeln müssen.
Ja. Und da das
Programm, heißt, man könnte mit einem einzigen Schlag diesen ganzen nörgeligen Haufen von Regierungskritikern einbinden?
Ja.
Ah.
Strategisch ist das einfach, wäre
brillant,
das brillant.
Brillant.
Weil man dann über die Legislatur natürlich auch die AfD wieder so an allem, die sind ja an allem schuld, also dass man sie dann wieder klein macht. Oder
ja,
so,
dass
oder
man sagt, die haben ja nicht geliefert.
Im Sinne von, weil das, was an der AfD gut ist, ist ja sowieso immer CDU-Politik gewesen. So würde man sie also so auffressen, wie schon andere ja auch, ne? Die Grünen. Also
ja, und dann, wenn die Regierung platzt, dann treten die AfD-Minister aus der AfD aus.
Und bleiben Verkehrsminister.
Und behalten ihr Ministeramt trotzdem.
Ja. Ja, wenn man sich dann die Programme anguckt, dann merkt man ja auch, außer man ist Oma gegen rechts, wie ähnlich sich dann auch die Programme sind. Also wie sehr die Positionen der AfD doch in vielen Punkten, gerade in der Wirtschaftspolitik und von Schulpflicht bis doch der konservativen CDU gleichen.
Ja, wobei das finde ich jetzt ein bisschen nachrangig, ehrlich gesagt. Also
ja.
Es kommt ja immer darauf an, wer es sagt. Also nicht was gesagt wird oder welche Programme verfolgt
werden.
Stimmt,
also habe ich vergessen, hast recht. Ja.
Also wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, die AfD hätte jetzt einen Krieg gegen Russland begonnen, dann wäre das ja was Problematisches. Wenn das die Grünen tun, ist es ja was anderes. Das ist ja.
Ja, du hast recht.
Das wollte ich gerade noch sagen. Die anderen Parteien sind ja inzwischen ja auch überflüssig. Also wir brauchten ja die SPD zur Abschaffung des Sozialstaates, die CDU zur Aufhebung der traditionalistischen Wertbindung, die FDP zur Ruinierung der Wirtschaft. Und die Grünen zur Zerstörung von Bürgerrechten und Umweltschutz.
Ja, und wozu brauchen wir die AfD? Was sollen die jetzt noch zerstören?
Die sollen jetzt die restliche Hoffnung des Widerstandes zerstören.
Ja, ach so, siehst du, genau.
Und deshalb haben die noch eine Aufgabe und könnten jetzt an die Regierung kommen.
Ja, aber das ist doch ein schöner Plan, oder? Ich finde das eigentlich, mal gucken, ob sie es so machen. Ich fürchte, dass Friederike zu eitel ist, um das direkt so zu machen. Aber gut, wir werden sehen. Wir dürfen ja demnächst dann wählen. Oder?
Weißt du schon, wen du wählst?
Nee, doch niemand. Nee, also ich glaube, ich bin da nicht da.
Ich werde den Wahl-O-Maten wieder mal befragen. Also das ist für mich...
Ja, machen wir. Aber ich wollte noch vorher, also ganz kurz, bevor Robert und sein Armband und so und seine Kanzlerambitionen beerdigt, da denke ich schon, dass es noch, dass noch ein bisschen was zu tun ist. Ein bisschen Zeit hat er ja auch noch. Bis zum.
Ja, was wäre denn da zu tun? Ich dachte, die haben fertig. Flasche leer.
Ja, du hast ja aber mitbekommen über diesen längeren Zeitraum, dass sie doch... Robert hat ja eigentlich die Patentlösung. Er kann das nur nicht so gut kommunizieren. Und ich glaube,
das ist ja wirklich sein großes Defizit. Er ist ja sprachlich so unbeholfen.
Ja, das kann ja auch nicht jeder, also mit Sprache umgehen. Aber ich denke weiter, nachdem wir das ja über die letzten Jahre gesehen haben, dass wir doch immer mehr Beamte haben, dass die Lösung, die Robert anstrebt, offensichtlich, ich hoffe, er schafft es noch, dass wir am Ende zu einer Vollbeschäftigung im öffentlichen Dienst und im Beamtenstatus kommen. Weil das auch mit dem, was wir vorhin ansprachen, dass es jetzt mit der Industrie möglicherweise doch schwieriger wird und den Arbeitsplätzen und mit dem Geld, gerade wenn man dann 3-4% vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstung ausgeben muss, wäre es doch am besten, wenn wir alle uns beim Staat anstellen lassen. Stehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, brillant.
Weil wir arbeiten schon sehr darauf hin, wenn ich so nur mal als Stichworte die Rückzahlung aller Novemberhilfen durch Künstler und Künstler, Kellner und Kosmetiker steht ja jetzt an. Dann haben wir solche Dinge wie diese Grundsteuerreform, da gibt es dann schon 6 Millionen Widersprüche.
Ja.
Das ist ja schon eine schöne Vorbereitung dafür, dass wir brauchen auf jeden Fall viele, viele Millionen weitere Beamter, um diese ganzen Dinge zu bearbeiten.
Und ich weiß auch, wie man die finanziert.
Ja.
Und zwar kriegen die als Gehalt die Steuern, die sie selbst entrichten müssen.
Mhm.
Das ist auch eine Maßnahme des Bürokratieabbaus. Das habe ich ja als Ratgeber Vorsicht. Auch vorgeschlagen. Ja. Das heißt, man entrichtet die Steuern an sich selbst.
Genau, aber das ist ja heute schon so eigentlich. Und Bürokratieabbau muss so eine vorsichtig sein. Das ist altes Denken. Es geht um Bürokratieaufbau. Je mehr Bürokratiemonster, desto besser.
Ach so.
Faktisch ist es natürlich so, dass du dir selbst dein Gehalt in Form von Steuern zahlst. Aber wenn du dazwischen 10 Sachbearbeiter hast, die das überprüfen, dann haben die ja auch jeweils ganz viel Arbeit.
Auch was zu tun und was zu essen.
Was zu tun, was zu essen, zahlen wiederum viele Steuern. Wir haben ja eine Billion Steuern.
Sag mal, das Ganze hat doch einen Webfehler. Das ist doch so ein Münchhausen-Ding, sich einen eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen oder... Perpetuum mobile, ein Auto, das sich selbst abschleppt. Woher kommt denn das Geld her, das irgendwie das Ganze dann befeuert?
Als ob das irgendjemand interessieren würde. Das interessiert ja heute auch schon keinen.
Ja, aber nur spaßeshalber. Wie ist das denn gedacht? Wo soll das Geld? Also ich dachte immer, da muss dann jemand für arbeiten.
Aber das macht ja heute auch schon keiner. Also wir haben heute so 15-20%, sagen wir mal, Fundamentalwirtschaft. Das sind so die... Platt gesagt, die Handwerker und die Bauern und dann gibt es noch ein paar andere Dinge und 70% Dienstleistung, also Reparieren von Autos und Marketing. Das ist ja genauso blödsinnig wie, das bringt ja nichts. Ja, also das bewegt man einfach
Geld. Ich habe eine Idee.
Ja.
Ich habe eine Idee.
Das habe ich befürchtet.
Die Süddeutsche Klassenlotterie. Der Staat finanziert die Rente und die...
Über die Klassenlotterie?
Über die Klassenlotterie.
Mhm. Klassenlotterie und alles als Zwangsabgabe.
Achso, du meinst, man könnte die öffentlich-rechtlichen Medien auch über die Klassenlotterie?
Man könnte überhaupt alles über die Klassenlotterie machen, indem man einfach sagt, das kostet ab jetzt 4.000 Euro pro Kopf für das Los.
Ja.
Aber der eine Gewinner kriegt ja auch dann 4 Millionen.
Ja, eben.
Das musst du dir mal 80 Millionen mal 4.000. Zwangsabgabe.
Jetzt weiß ich auch, woher dieser Begriff Klassenkampf kommt.
Klassenlotteriekampf. Ja, na gut, aber ich finde jedenfalls weiterhin die Idee richtig. Wir machen es jetzt ja auch so, dass wir uns das Geld entweder selber drucken oder die Spaß- und Schuldenbremse aussetzen oder immer mehr Schulden machen. Das können ja die Kinder dann bezahlen.
Eben.
Grundsätzlich.
Und das soll die Blanke auch mal übernehmen. Wofür fahre ich die denn zum Klavierunterricht?
Wenn ich dir dann 18.000 Euro zahle und 15.000 wieder als Steuern abnehme, dann haben wir natürlich ein wahnsinniges Steueraufkommen, also viel, viel Geld in der Kasse, was wir wiederum in weitere Beamte investieren können. Ja, möchte ja, auch,
dass muss man sich ja wünschen, dass der Robert noch ein bisschen...
Ja, will ich ja auch. Ich meine, guck, ja. Ich möchte auch, dass die Frau Mobilitätsdozernentin, weißt du, was das ist? Das ist ein Beruf. Das heißt so. Das gibt es hier in Kiel. Das hast du ja mitbekommen. Ne? Ich möchte, dass die sofort wieder eingestellt wird, weil die hat auch eine Riesenidee gehabt. Ich glaube, es haben einige mitbekommen. Das war die Frau Alke Voss von den Grünen in Kiel.
Ja.
Alke habe ich noch nie gehört. Da frage ich mich, ob die Altern so viel Eierlikör getrunken haben. Das war mir so eine Mischung aus... Also so eine Gleichstellung zwischen Anke und Elke. Ne, ist ja egal. Also ich finde...
Es gibt ja Robert Enke.
Ja.
Und Alke.
Wenn ich mich bei meinen Kindern nicht entscheiden kann, ob sie Thorsten oder Dennis heißen, dann sie Tennis, oder? Na gut, also... Schade, dass ein Mädchen ist. Egal. Die Frau Alke hatte ja die schöne Idee, das Rückwärtsparken zu verbieten.
Rückwärts. Warum?
Auf Einparken auf dem Grundstück. Ich glaube aus zwei Gründen. Also erstens, Rückwärtsparken ist die häufigste
Todesursache unter.
Ja, Unfallursache mit Personenschäden im deutschen Straßenverkehr mit 15,3%. Also ist das grundsätzlich deshalb schon eine gute Idee, dass man das Rückwärtsfahren verbietet. Und zweitens ist es ja so, wenn du dir die normale Architektur eines Reiheneckhauses vorstellst, wenn du jetzt mit deinem PKW in die Garage fährst und es ein Rückwärtsfahrverbot gibt, dann nähern wir uns auch mit riesigen Schritten Zero Carbon, weil du die Karre ja nie wieder vom Grundstück kriegst. Ich fand das
die ernsthaft vorgeschlagen?
Ja, es hat die ernsthaft vorgeschlagen. Man kann ja so Zufahrten machen, wo man immer nur vorwärts
im fährt. Kreis. Ja. So wie ich kenne das so wie bei Magnum damals. Ne? Ja, wenn man dann, mit dem Ferrari Testarossa vor der Villa vorfährt, dann hat man so eine kleine Schleife, die man macht.
Ja.
Ja, warum warum machen die das nicht zur Pflicht? Ich meine, diese komische Wärmepumpe haben sie ja auch zur Pflicht gemacht.
Nein, es ist natürlich sofort ins Lächerliche gezogen worden. Sie hat mir so leid getan, weil ich dachte, ja, die Idee ist doch toll. Natürlich geht das nicht für Einzelgaragen, da findet man erstmal noch, jetzt muss ja nur bei Neubauten. Also viele, viele Auflagen für Neubauten, dass man mit dem Auto immer schön geradeaus fährt.
Ja.
Und natürlich Unmengen Jobs und Tätigkeiten für weitere Mobilitätsdozernentinnen, die dann einfach so an sämtliche Wohnungen und Häuser, nein, sämtliche Häuser in Deutschland kontrollieren können, ob dann da jetzt auch richtig nur immer vorwärts gefahren wird.
Das also mich inspiriert das total. Ja? Ich habe schon überlegt, du kennst ja unser Motto, technische Probleme für technische Lösungen für politische Probleme. Mhm. Was hältst du davon, wenn du einfach auch Autos konstruierst, die können wir im Shop anbieten, mit denen man nur vorwärts fahren kann? Also was ich damit meine ist, du hast so deinen Fahrersitz, den kannst du so umschwenken, du drehst dich quasi um 360 Grad und findest dann gewissermaßen hinten, oberhalb des Kofferraums, ein zweites Lenkrad.
Ja, man könnte auch das ganze Lenkrad vielleicht noch mitdrehen, wenn man den Antrieb so nach unten verlegt.
Ja.
Das ist eine spannende Idee.
Ja, und ich glaube, dass die deutsche Autoindustrie auf so einen Innovationsschub geradezu wartet. Damit könnte man auch diese Zollprobleme und die Wirtschaftskrise mit einem Schlag beenden. Boah, wenn uns mal jemand, weißt du, was wir hier so einfach so nebenbei für Ideen entwickeln.
Das ist toll. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Also unsere neue Idee für die deutsche Autoindustrie. Herrlich.
Stellt das so ein bisschen in so einen sozialistischen Kontext. Der Werbespruch, der ist schon ein bisschen verbraucht.
Achso, ich dachte, dass wir einen Vorsprung durch Technik. Mist. Gut.
Ja, gut. Menno.
Ja. Gut,
aber Technik, du hast selber mal darauf hingewiesen, bietet ja viele Optionen und die meisten von denen lassen wir ja ungenutzt.
Inwiefern? Also jetzt, du meinst unser Auto, unser Vorwärtsauto?
Nein, ich dachte jetzt an Bleistifte oder Digitalisierung und so.
Ja, das hatten wir. Das war jetzt das Einzige, was wir tatsächlich mal vor der Sendung besprochen haben. Haben wir irgendwas gemacht von dem, was wir besprechen wollten heute?
Nö. Alles.
Ja, hier steht noch Dugin und Zimmerflak ist wieder da und na gut, okay, dann lassen wir das weg. Da musste ich nur an dich denken, dass die Zimmerflak war wieder im Fernsehen.
Lass uns das bitte noch machen. Also hast du mein Herz angerührt.
Na, weil du so traurig warst,
dass sie so... Was hat sie denn gemacht? Ist sie mit wehendem Haar über den Deich gelaufen im Bikini und
mit wehendem
wurde von der Drohne verfolgt? Oder
mit wehendem Haar mit Herrn Klamroth Nee, da musste ich eigentlich denken, dachte ich natürlich auch, da bist du natürlich dabei, weil du immer suchst und verfolgst und wo ist sie denn jetzt?
Ich hatte es schon aufgegeben. Kann man das irgendwo nachschauen?
Die war im Fernsehen. Und das war so schön, weil sie, die Vorlage war ja vom öffentlich-rechtlich bezahlten Herrn Klamroth, ob denn der Trump ein Faschist ist. Das fand ich schon für gebührenfinanziert eine ziemlich steile rhetorische Vorlage. Und deine Freundin Agnes hat einfach gesagt, vor allem hat der Trump nicht alle Tassen im Schrank. Unter dem großen Applaus des Publikums. Und da habe ich gedacht, das ist genau das Niveau, auf dem ich mich gerne bewege.
Ja.
Sowohl die Vorlage als auch die Antwort als auch den Applaus. Das war für mich rund. Deswegen dachte ich, du wärst da dabei gewesen. Sie hat das ja noch weiter ausgeführt. Dass das,
ich war im Studio. Ne. Ich
habe geklatscht.
Was vor Ort? Ja, ja, ja.
Sein Autogramm geholt.
Auf dem Schlüppi. Auf dem Schlüppi.
Ja, Papa Trump und Autogramme von Agnes auf dem Schlüppi. Gut. Da sind wir wieder beim Stift. Den Stift.
Nein, jetzt möchte ich noch wissen, was du zu Dugin sagen möchtest. Das möchte ich jetzt auch.
Oh nein, Dugin ist, wir haben gesagt, wir reden jetzt nicht über den Krieg. Der Krieg ist so gut wie vorbei.
Über den Krieg würde ich gerne nächste Woche noch, aber.
Ja, nächste Woche haben wir ja auch eine Privatsendung. Da können wir ja noch offener reden über den Krieg und diese ganzen Dinge. Also Dugin ist nur, die Hoffnung, die du vorhin geäußert hast, dass jetzt der Orangene den Krieg binnen eines Tages beendet. Da haben die Russen ja schon laut drüber gelacht. Ich will dabei nur berücksichtigt haben, dass Menschen wie Dugin und auch andere in der sehr, sehr vorsichtigen russischen Führung sagen, das könnt ihr vergessen. Also dieser Krieg endet, wenn die Nazis, Zitat Dugin, also die Nazis aus der Ukraine vertrieben sind. Und dieser Krieg endet in Kiew oder in Lviv, oder wie das heißt, Lemberg früher, glaube ich. Also wenn das gesamte Regime verjagt ist, vorher nicht. Ich musste daran denken, auch vorhin, weil du Cato erwähnt hast, also Karthago und so. In diesem Fall muss dann halt das kiewische Regime erledigt werden. Das
du meinst, offensichtlich die unsere Hoffnung auf einen Siegfrieden wird sich nicht erfüllen?
Ich fürchte nicht, und das würde in das Paket hineinspielen aus den Zollzangen, die du mir vorhin ja so schön, die hast du ja zum Glück mir erklärt, dass das nicht so schlimm ist. Aber wenn wir jetzt auch noch den Zugriff verlieren auf die Rohstoffe, die wir für unsere Energiewende brauchen, dann wird das Ganze natürlich rund. Wir brauchen dann mehr solche Lösungen wie dein Vorwärtsauto. Die deutschen Ingenieure werden sich eine Menge einfallen lassen dürfen. Zum
Glück. Soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Ich will gar nicht, dass diese Energiewende gelingt.
Ja, da bist du jetzt auf einem guten Weg.
Ich will zurück zu Steinkohle.
Und Verbrenner.
Ich bin auch da, ich will, wenn ich an der Macht wäre, ich habe jetzt noch mit meinem Automechaniker darüber gesprochen, beim Reifenwechsel.
Dass du in die Macht kommst, ja. Das ist ein gutes Gespräch, mache ich auch mit meinem Automechaniker.
Wir haben beschlossen, dass wir auch den Katalysator wieder ausbauen aus den Autos, weil die... Dieser alte Gestank von Autos, er sagte immer, das wäre so herrlich gewesen, wenn die früher den Wagen in die Werkstatt gefahren hätten und vorher dieser Katalysatorzeit hätte man immer noch tagelang lüften müssen und die Autos würden gar nicht mehr so anständig stinken. Also dieser technische Fortschritt hat ja schon einiges gebracht.
Und den möchtest du dann zurückdrehen?
Den möchte ich zurückdrehen als Innovationsschub.
Ja.
Innovation durch technische Regression. Das ist für mich so die Zeitenwende.
Könnte die aber jetzt die neue Zeitenwende tatsächlich in die Karten spielen, das ist ja so. Ja. Also wenn wir jetzt so ein, vielleicht kannst du dann ja nochmal anregen, was hier in Dänemark manche machen, also dass man so Vergaser erfindet, die alles verbrennen oder auch Heizungen. Also von.
Hab ich gerade das Wort Vergaser?
Das heißt in Autos so.
Entschuldigung, wir müssen aufpassen, wir sind immer bei der noch.
Ja,
noch das, hat es keinen Regierungsmehr.
Wenn du nichts gesagt hättest, dann wäre das völlig wertneutral gewesen. Das heißt so in Autos. Also es gibt jedenfalls.
ja, also das wäre.
Ja, dafür kann ich nichts, Matthias. Das ist jedenfalls, komm, kann man
nicht
darin Diesel, Benzin, Frittenöl oder auch gerne Haarfett erhitzen, um Häuser zu wärmen. Genau, so wie unseres. Das ist doch mal dann ein Ansporn für die deutschen Ingenieure, und davon haben wir ja sehr viele und sehr gute,
ja,
sich da mal was einfallen zu lassen. Darauf freuen wir uns.
Wobei wir wieder beim Thema wären, technischer Fortschritt und die ungenutzten Optionen.
Ja, das stimmt, das haben wir kurz vorher besprochen. Ich will das gerne mal vorstellen, weil ich weiß gar nicht, ob du da meiner Meinung bist. Ich will mal einen kleinen Schlenker machen. Ich habe, also in unserem Freundeskreis gibt es durchaus Menschen, die vorschlagen, dass wir mehr Bücher vorstellen sollten und auch darüber Gespräche führen sollen. Ich habe denen, liebe Grüße von Nürnberg bis Kiel bis, nur erklärt, dass nur für 0,05% der Deutschen lesen. Und zwar Bücher, in denen man Informationen findet. Das kann ich sogar, könnte ich, mache ich aber nicht, könnte ich irgendwie mal vorrechnen, warum das so ist. Diese Zahl, wenn man das auf unser Publikum umlegt, dann hätten wir 15 Zuschauer und mir scheint der Aufwand dann ein bisschen zu groß für ein Gespräch mit klugen Herren und Damen.
Wobei unser Bücher. Publikum ja nicht ein repräsentatives Publikum, sondern ein
besonders
selegiertes, besonderes Publikum ist. Und genau. Da würde ich sagen, sind es 100%, aber egal.
Nee, da sind es leider 0,05%, bei dem anderen Publikum sind es auch viel weniger.
Das ist,
das kann ich an den Zahlen hier sehen und macht ja auch nichts. Also es ist ja auch schöner, wenn man sich Dinge einfach dann vortragen lässt oder in einer kurzen Form. Und unsere Redaktion, Ingo, hat da auch schon mal vorgeschlagen, wir sollten so ein Reader's Digest machen. Kennst du das noch?
Hat meine Oma einmal bekommen.
Genau.
Haben ich habe immer gefragt, was ist Reader's Digest?
Genau, und dann haben die dir erklärt, das ist, danach weißt du alles, Matthias. Da stehen nämlich alle
da Bücher. Da steht das Wort Verdauen, glaube ich, drin. Ne? Reader's
Digest, ja. Ein
Digestiv. Eine Art Verdauungsschnäpschen
ja.
Für den Intellekt.
Das war ja früher so, dass man sagt, wir machen das in einer Kurzfassung. Mhm. Die schönsten Romane auf 7 Seiten. oder eben auch die Sachbücher, dass man einfach sagt, man muss den ganzen Unsinn nicht lesen, das Ganze drumherum. Und heute spart man sich auch das, man muss ja auch gar nicht mehr lesen. So. Warum dieser Ausflug? Es gibt einen Autor, den ich sehr schätze, das ist Douglas Rushkoff, den ich hier sehr empfehle. Der hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Program or Be Programmed. Um es noch schwieriger zu machen, gibt es das nur auf Englisch. Surkamp hat sich jetzt freundlicherweise 5 Jahre später mal seines letzten Buches angenommen. Das wird dann auf Deutsch erscheinen. Ich verlinke das auch gern. Ist auf Englisch Survival of the Richest und ist ein sehr, sehr kluges Buch. Was Rushkoff in Program or Be Program macht, ist für uns, glaube ich, insofern relevant, als er sehr klar, wie immer, darlegt, dass unsere Werkzeuge, die wir so erfunden haben, um Informationen zu transportieren, wir die zwar erfinden, danach die Werkzeuge bei uns formen, weil wir immer hinter den Möglichkeiten, hinter den Möglichkeiten der Werkzeuge zurückbleiben. Um das mal zu erklären, also er macht es fest vom Stift bis zur Druckerpresse, bis zum Fernsehen, Internet, KI. Dass man sagt, die Möglichkeiten, die man mit einem Stift plötzlich hat, du und ich, also die entstehen, ist, dass man etwas aufschreibt und oder dann aber auch lesen kann. Ja, also man kann was produzieren oder was konsumieren.
Brillant, ja.
Ja, das ja, ist gut, oder? Für uns.
Ja, ja, ja. Wer muss ein kluger Kopf gewesen sein, der das erfunden hat.
Ja, gleiches gilt ja für die Druckerpresse, die das Lesen dann irgendwie einfacher macht, aber auch das Publizieren von Inhalten. Fernsehen ist das Gleiche, man kann senden oder man kann es natürlich auch konsumieren. Also kurz gesagt, Rushkoff sagt, wir bleiben immer auf der unteren Ebene. Wir produzieren mit diesen neuen Werkzeugen nicht, sondern wir konsumieren eigentlich nur. Was ja auch nicht weiter schlimm ist. Es können ja nicht alle Fernsehen senden und es können auch heute nicht alle programmieren. Ich kürze das jetzt sehr ab, weil sonst sitzen wir hier noch eine Stunde. Ich finde es nur hochspannend. Man muss sagen, der entscheidende Punkt ist bei all dem, wenn wir beim Stift bleiben, wenn ich nicht weiß, was du, der den Stift führt, also der Matthias, der dann was aufschreibt, wenn ich nicht verstehe, was der da macht, wenn ich das nicht selber mal ausprobiert habe und nicht verstehe, welche Möglichkeiten Matthias plötzlich hat, mit dem Stift die Wirklichkeit zu verkürzen oder mich zu manipulieren. Und das ist ja der Fall. Du kannst brillant formulieren, du hast einen Stift, du schreibst etwas auf. Das wird dann 100 Leuten vorgelesen, die nur den Stift kennen, aber nicht so richtig wissen, wie man den benutzt. Und die glauben das, was du dann aufgeschrieben hast. Aber selbst wenn man das nicht selbst macht, muss man wissen, dass diese Manipulationsfähigkeit durch den Stift plötzlich bei Matthias liegt. Und das gilt für alle folgenden Techniken. Also dass man sagt, das gilt fürs Fernsehen, da muss man nicht selber senden. Das gilt für die Druckerpresse und das gilt eben auch für das Internet und das Programmieren und erst recht heute eben für die KI. Soll nicht bedeuten, jeder muss jetzt wieder programmieren lernen. Wir müssen nur verstehen, welche Möglichkeiten der Programmierende hat, so wie der Stiftschreibende früher. Denn wenn wir das verstehen und wenn wir wissen, der Matthias mit dem Stift manipuliert mich oder kann das zumindest machen, dann sind wir gefeit, also dann sind wir skeptisch gegenüber dem, was da geschrieben steht, was Matthias geschrieben hat, weil wir erkennen, das ist ein Mensch, der will vielleicht irgendwas, der will mich manipulieren, dann wüssten wir das heute auch. Also das ist die Kurzfassung von 200 Seiten Rushkoff. Dieses Bewusstsein muss man entwickeln. Man muss verstehen, dass mit dem Werkzeug Manipulationsmöglichkeiten in die Welt kommen. Und wenn wir nicht mehr wissen, wie der andere dieses Werkzeug benutzt, dann sind wir wirklich völlig schutzlos. Und wir sind dann geschützt, wenn wir verstehen, was der andere macht, der programmiert oder mit dem Stift schreibt. Ich hatte diesen Vortrag nicht vorbereitet. War der okay?
Der war total klasse. Ja, was ich mich jetzt frage, ist, siehst du irgendeine Chance oder ein Interesse der Leute daran, dieses Desiderat zu erfüllen? Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sagen, dieser Rushkoff hat nicht alle Tassen im Schrank. Kriegt er einen Applaus?
Mhm. Ob du dann Applaus kriegst?
Ja, nein. Ich versuche jetzt eine Beziehung zwischen den Themen herzustellen, Medien und Agnes. Und ich glaube, dass die Bereitschaft, sich selbst mit diesen Hintergründen zu beschäftigen, das wirft ja eine Frage auf nach Machtstrukturen, nach ökonomischen Verhältnissen, nach technischen Problemen, die damit verbunden sind, für viele Menschen ja als anstrengend oder vielleicht sogar als staatsdelegitimierend empfunden wird und die ganz gut sagen, ach, eigentlich applaudiere ich lieber der Agnes, als dass ich mich solchen schwierigen Fragen stelle. Also ist das nicht schon zu spät, sowas zu verlangen?
Aber da sind wir beide uns, glaube ich, sehr einig. Es ist natürlich viel zu spät. Die Leute sind viel zu bequem. Man müsste sich mal ein bisschen anstrengen zumindest, glaube ich. Das tun wir doch sowieso. Also es ist eine philosophische Überzeugung.
Eben.
Dass man sagt, wir sind doch nicht hier, um noch keine Eichhörnchen, die irgendwie so immer Nüsse durch die Gegend rollen, sondern also ein Gehirn zu haben, ist doch auch eine schöne Verpflichtung. Ja, ich glaube, das ist zu spät und wir sind aber doch trotzdem hier, um als Chronisten oder so, die auch ab und zu mal daran erinnern, wie es eigentlich sein sollte und müsste. Und ich finde auch nicht, dass das viel verlangt ist, dass man das Lesen
nicht verlernt. Ich finde, das ist das Minimum. Also da darf ich mal zwei Referenzen heranziehen. Das eine ist erstmal, ich würde das übersetzen in eine bildungspolitische Frage. Mhm. Das gehört zur Aufgabe wenn die Politik schon Zugriff auf die Lebenszeit unserer Kinder nimmt, dann wäre es das Mindeste, sie genau in dieser Lage zu ermächtigen, diese Dinge zu lernen und zu durchschauen und zum einen selber nicht nur zu Konsumenten, sondern auch zu kreativen Produzenten zu werden und eben auch Machtstrukturen zu durchschauen. Und dann möchte ich nochmal an den Aufklärungsgedanken erinnern, wage dich deines eigenen Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu verdienen. Und das bedeutet eben aus Gründen der Faulheit und Feigheit, nicht zurückzustehen, sondern sich genau diesen Fragen zu stellen. Also ich denke, wenn ich Demokratie sage, und dann ist es nämlich Volksherrschaft, dann muss dieser Souverän, der diese Entscheidungen für sich beansprucht, eben auch verantwortliche Entscheidungen treffen. Und die kann er nur treffen, wenn er in der Sache informiert und gebildet ist. Ja. Entschuldigung, sonst bitte Wahlrecht abgeben und Bürger zweiter Klasse werden. Kann man beantragen. Da kann man in so einem Bereich des betreuten Denkens und Lebens sich zurückstufen lassen. Aber alle anderen, die das nicht möchten, die müssen sich verdammt nochmal damit beschäftigen.
Dafür wirst du keine Mehrheit bekommen in dieser sogenannten Demokratie. Wir dürfen daran erinnern, also zumindest, was auch immer Demokratie sein soll und mag, wäre wieder ein Riesengespräch, aber das ist schon Voraussetzung für demokratische Entscheidungen, dass der Abstimmende informiert ist über das, worüber er abstimmt.
Verrückt, ne?
Ja, verrückt.
Also ich habe da nie einen Zusammenhang gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es total plausibel.
Ja, aber das ist doch...
Das könnte man bei Richtern zum Beispiel auch machen, dass wenn die jetzt Urteile über Corona-Fragen zum Beispiel fällen, dass sie sich mit der Sache beschäftigen.
Weil das ist sehr unpopulär, was du da forderst. Also das ist auch nicht mehr so gewünscht. Ich denke, wir sind ja jetzt wirklich inzwischen unter uns, sicher nicht, aber was ich vorhin gesagt habe über dieses nicht mehr lesen und keine Sachbücher und höchstens nochmal eine Zusammenfassung, dann das muss ja auch reichen und Ja, können wir ja auch mal in zwei Sätzen hier. Das
bringt die KI, die schafft ja auch diese Zusammenfassung. Du kannst einfach googeln und dann findest du die Antwort. Und
wenn ich dann nicht weiß, frage ich die KI, genau. Es ist ja nicht nur so, dass dass ein Informationstransfer, wie immer die Information auch dann gefärbt oder manipuliert ist, vom Stiftbesitzer Matthias. Das ist ja nicht, das ist
warum
ja nicht
bin ich
alles.
Immer das Beispiel?
Ja. Das ist ja nicht alles. Also der Unterschied, das Lesen formt ja auch das Gehirn. Also das ist ja.
Bei manchen sogar den Geist. Einige.
Ja, aber auch das Denken wird ja geformt. Das ist ja nicht nur ein Informationstransfer, das kann ja Elon demnächst auch mit dem Kabel. Aber man denkt doch einfach anders.
Genau.
Wenn man diesen mühsamen Weg macht, einer Argumentation zu folgen, die Information aufzunehmen, aber auch in Frage zu stellen, ist das denn überhaupt so, zurückzublättern, das zu durchdenken, nochmal zu lesen, nicht verstanden, ist Unsinn. Das führt ja zu einer anderen Form, merkt man bei uns beiden, wir haben ein, zwei Bücher gelesen, Gespräche zu führen, auch ohne jede Vorbereitung. Und ich halte das für wesentlich, wenn wir weiterkommen wollen als Menschen.
Wo ich das Gefühl habe, dass der Staat tatsächlich in seiner Ansprache an den Bürger nicht diesen diskursiven, einen Gedanken über den zeitlichen Verlauf entwickelnden, in Argument und Gegenargument abwägenden Besinnungen zu entfalten, sondern dass er eher den pavlovschen Hund als Adressaten seiner Politik wählt und auch seiner Kommunikation.
Mhm.
Also mir läuft immer das Wasser im Mund zusammen, wenn ich Pavlov sage. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
Ja, natürlich.
Also ich sage jetzt mal nur so, du kannst jetzt einem Gespräch von uns folgen oder du kannst es auf eine Formel bringen, die das Ganze wirklich sehr verdichtet, wie so ein Diamant, der aus der Asche der Leiche einer verstorbenen Kultur gepresst wird. Doppelwumms.
Ja.
Doppelwumms. Ja. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da weiß ich sofort, ach, hier kriege ich was Gutes, das ist wirklich ein glaubwürdiger Politiker, nicht alle Tassen im Schrank.
Genau. So, das ist doch, da klatschen dann alle. Ja, das habe ich verstanden. Ja, super, schön gesagt. Nicht dieses komplizierte Zeug, also. Aber nochmal, wenn man das Lesen dann abgibt und sein Gehirn abgibt an der Garderobe, wir können es ja auch nicht ändern, wir machen ein bisschen weiter Chronik und ein bisschen weiter Spaß. Und die anderen können sich ja eigentlich nur wünschen, dass dein Traum für sie alle in Erfüllung geht. Also, dass der Papa Trump oder Papa Papst ganz, ganz lieber ist, mal mit dem Aufwärmen so über den Kopf gestrichen kriegt und sagt, so, jetzt kannst du weiterspielen. So, auch was.
Das klingt jetzt nach einem Schlusswort, aber ich habe noch einen Punkt, den ich loswerden will,
ich wenn ich darf. Ein Schlusswort, ja, dann mach du mal ein besseres.
Nein, das war das Beste, ich mach's kaputt, aber...
Ja.
Das ist genau der Punkt, den ich in mir entdeckt habe, dass ich eigentlich mich in meiner Ohnmacht so verkindlicht habe, dass ich geneigt bin, Trump als Projektionsfigur des wohlwollenden Erlösers zu bringen.
Mhm.
Und deshalb habe ich mich meiner Freudentränen nach seiner Wahl auch direkt geschämt, weil das nicht ein Ausdruck einer Bürgerhaltung ist in einer Demokratie, sondern eigentlich eines Kindes, das auf einen Gott hofft, oder ein Engel, der es erlöst. Und das ist politisch naiv. Und es bringt auch den Trump nicht in eine glückliche Position. Ich meine, das ist auch unfair ihm gegenüber, weil die nächste Frage, die sich sofort aufwirft, ist nämlich die Trumpo-Dice-Frage. Das ist ein großes Thema gewesen. Kennst du aus der Philosophie, ne?
Ja, ich hörte davon.
Leibniz, der Erfinder des Butterkekses, hat die Trumpo-Dice, der nämlich die Frage war, Der hat das nach der ersten Zeit von Trump schon geschrieben. Also der hat gefragt, wie können wir das Leid in der Welt rechtfertigen angesichts der Präsidentschaft von Trump? Also wie passt das zusammen? Trump ist Präsident und trotzdem ist der Glücksatlas noch nicht 100% erfüllt.
Mhm.
Und es gibt da zwei Möglichkeiten. Also entweder ist Trump allmächtig, aber nicht allgütig.
Mhm.
Das heißt, er kann alles, aber er will nicht das Gute, oder er will das Gute, aber er ist letztendlich nicht mächtig.
Hm. Ja. Hast du da jetzt schon eine Antwort drauf? Also im Grunde, im Unterschied zu Gott. Na gut, machen wir zuerst mal zu Ende. Ja.
Darauf wird es ja hinauslaufen. Also die Menschen werden frustriert sein, auch nach der Regierungsübernahme der AfD, wird man sagen, ja, die wollen, aber die können nicht so, wie sie wollen, oder die wollen gar nicht, die sind in Wahrheit auch böse, sind Teil der großen Verschwörung.
Ja, und? Gibt es für mich jetzt einen Ausweg aus diesem
Trampodizee,
Theodizee?
Nö, im Unterschied zu, die Theodizee-Frage wird ja aufgelöst durch den Gedanken, dass wir in der besten aller Welten leben, dass Gott die gezwungen ist in dem Moment, wo einem, bitte?
Die Trampodizee doch auch.
Achso, du meinst, die Trampodizee-Frage wird darüber auch gelöst?
Ja, ich glaube.
Ja, das hat ja dieser Philosoph, wie heißt er hier, Immanuel Steinmeier, glaube ich, hat das gesagt. Ne? Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten.
Siehst du? So heißt er genau. Immanuel.
Wie hättest du es denn aufgelöst? Jetzt sag du doch mal.
Nee, wieso? Machst du mein Schlusswort kaputt, dann machst du irgendwelche komischen Königsberger Klopse und Kekse aus sonst wo irgendwie in die Sendung rein. Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, können wir uns doch darauf einigen. Wir leben in der besten aller Welten. Der Trump und die Alice haben es versucht, besser ging es nicht. Und oder sie sind böse.
Ja.
Und wir, ich finde, wir lesen nochmal ein Buch.
Wir lesen nochmal ein Buch oder wir schreiben eins.
Ja, auch das können wir auch mal machen. Aber nicht so ein langes.
Ein Comic vielleicht.
Ja, so Reader's Digest. Also gleich so.
Ja, oder nur auf jedem Satz steht so Doppelwumms oder
ja, du hattest
Booster, so ein Wortseiten.
Ja, Wege aus der Lebenshilfe. Ich will das weiterhin machen. Also das ist, wir hatten auch schon so viele schöne Beispiele, viele schöne Sätze. Kann man sich einprägen oder an die Wand hängen in der Küche und dann danach leben.
Kalenderblätter.
Ja, nicht so komplizierte Sachen. Edeka Hausfrauenkalender muss erreichen, den kriegen wir doch voll.
Macht doch nicht so viel Arbeit. Das Schreiben ist ja auch anstrengend. Ne?
Mhm. Naja. Komm, das machen wir nächste Woche. Dann sprechen wir über Krieg und der Hausfrauenkalender. Da sind wir auf dem anderen Kanal und testen dann ja wahrscheinlich nochmal irgendwelche technisch wilden Dinge, wie dieses Videotaxi. Diesmal hoffentlich ohne Text über meinem Gesicht.
Genau. Oh, und ich werde erklären, warum der Krieg gegen die Ukraine ein gerechter Krieg ist.
Ich weiß noch nie, ob ich dann komme. Aber warum? Wahrscheinlich wirst du das ja auffangen. Der Krieg gegen die Ukraine ein gerechter Krieg ist, ja okay.
Ja.
Gut, das machen wir nächsten Sonntag woanders. Genau. Und wir freuen uns jetzt aber, dass alle da waren. Und liest mal ein Buch.
Ha, herrlich.
Ja.
Zurück ins Glück, würde ich jetzt sagen. Du nach Hamburg,
ich zurück ins Unglück. Ich habe es ja nicht so weit. Du müsstest ein bisschen fahren.
Man merkt es, je mehr, wenn der ICE schon so reinrollt, dann weiß man gar nicht, wohin mit seinen ganzen Endorphinen.
Ja, das ist genau. Das ist,
also falls er dann einrollt in Hamburg, also wenn er dann...
Wenn er nicht stehen bleibt, irgendwo bei Salzgitter oder so. Du kannst ja dann vielleicht, oder Wolfsburg, kannst du mal zu VW gehen und dein Vorwärtsauto vorschlagen.
Ich habe noch so viele Ideen. Wir müssen nach...
Das machen wir nächstes Mal.
Nächstes Mal schreibe ich mir direkt auf, weil ich wollte ja noch...
Wankelmotor, immer nur Vorwärtsfahrauto, Mondpipeline. Was tut der alles?
Du merkst, es sprudelt. Ist eine
Ja. Wenn du 5, 6 Monate Nobelpreise kriegst, leihst du mir dann mal einen?
Ja,
selbstverständlich. Was ich mir irgendwo angeben muss.
Ja, natürlich, klar.
Eine Leine hinter sich herschleifen und sagen, ach, hab ich gleich gemerkt. Gut, es wird jetzt endgültig albern. Matthias, ich wünsche dir einen schönen Sonntag.
Danke für alle, die zugeguckt haben.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.